Controller, das Computer- und Videospielmagazin auf Köln Campus.
Ja, lass uns doch mal direkt mit Forza Horizon 3 starten. Wir sind jetzt mittlerweile bei Forza Motorsports 6 und Forza Horizon 3 ist was, Thomas?
Forza Horizon 3 ist so ein Ableger von Forza, das ein bisschen arcadiger ist, also das nicht so super ernst nimmt, diesen ganzen Simulationsanspruch, den die Forza-Reihe hat. Also Forza Motorsport lässt sich am ehesten halt so mit Gran Turismo vergleichen, also schön genau korrekt bremsen immer in den Kurven. Wenn man einmal einen Fehler macht, ist gleich das ganze Rennen verkackt. Bei Forza Horizon 3 ist ein bisschen nachgiebiger, ist auch viel knalliger von der Optik. Du fährst immer bei diesem Horizon Festival mit, das war letztes Mal in Südfrankreich, findet diesmal im Forza Horizon 3 in Australien statt. In der Demo, die wir spielen konnten, gab es deswegen auch drei Level, die teilweise am Dschungel stattgefunden haben, am Strand, in Canyon-Settings, alles in absolut mega hochglanzpolierter Optik, wie man das von der Horizon-Reihe mittlerweile auch kennt. Scheinbar sind sie jetzt zu so einem Zweijahreswechselrhythmus übergegangen, also dass quasi dann jedes zweite Jahr kommt Motorsport und die dann anderen Jahre dann eben Horizon. Weil jetzt, ich hab mal nachgeschaut, 2014 war Horizon 2, 2012 kam auch erst Horizon 1, das hatte ich viel früher verortet, aber ja, dann wird's wahrscheinlich ab jetzt so bleiben. In dem Rhythmus?
Also wir haben nicht nur ein bisschen arcadigeren Stil und ein bisschen knalligere Optik, wir haben auch ein anderes Repertoire an Autos, ne? Wir haben einen anderen Fuhrpark.
Genau, also wir haben jetzt quasi natürlich Muscle Cars, wie man es so kennt bei Horizon. Wir haben nicht wie bei Motorsport auch so die typischen Rennen- und Tourenwagen dabei, sondern hier eher Muscle Cars und auch sehr, sehr viele Offroad-Wagen. Also wir konnten Trucks anspielen in der Demo, auch mit Buggies fahren. Es gab auch teilweise ein bisschen Missionen, also dass du quasi in einem Helikopter hinterherfahren musstest, der dann irgendwann ganz kurz vor der Ziellinie deinen Konkurrenten, der auch in einem Offroad-Wagen unterwegs war, erst fallen gelassen hat. Und dann war eben die Challenge, den scheiß Hubschrauber eben nicht so weit entkommen zu lassen, dass du am Ende kurz vor Ziellinie keine Chance mehr gegen deinen Rivalen hattest. So läuft das quasi eher ab. Ist so ein bisschen, kann man ein bisschen so vergleichen wie Project Gotham Racing meets Rally Sport Challenge. Wer sich noch also an die ersten Jahre der ersten Xbox erinnert, diese beiden Games ineinander gemixt mit einer obergeilen Optik und noch ein paar coolen Radiosendern. Mit
was ja so ein bisschen auch Forza abgelöst hat, diese Project Gotham Racing Serie.
Genau, ja.
Ne? Wir haben jetzt noch auf der Xbox 1. Da in die Fußstapfen ist dann Forza getreten. Wann kommt das Ganze raus?
Sehr bald schon, am 27. September kommt jetzt auch in dem neu angelaufenen Programm Xbox Play Anywhere, gleichzeitig für Xbox One und für Windows 10. Und wer das Spiel auf einer von beiden Plattformen digital kauft, kann mit diesem Code auch auf der anderen Plattform spielen. Aber aufpassen, wie gesagt, wenn ihr jetzt für die Xbox One einfach die Disc-Version kauft, dann bekommt ihr keinen
PC-Code. Nicht dabei.
Genau. Wer digital kauft, kann auf beiden Plattformen spielen. Safe bleibt auch auf beiden Plattformen erhalten. Und wie gesagt, wo man gerade ist, kann man es einfach anwerfen, zocken. Ja. Easy.
Crossplay, Play Anywhere, passt ganz gut zum nächsten Titel, Sea of Thieves. Da ist es nämlich, glaube ich, genauso, wenn
ganz
ich mich
genau.
nicht irre.
Richtig, ja.
Sea of Thieves, Piraten, ganz klassisch mit großen Schiffen, großen Segelschiffen, schippern durch die Gegend und du bist mit deiner Crew unterwegs. Was sehen wir sonst noch so bei Sea of Thieves?
Also erstmal Sea of Thieves ist quasi das Comeback von Rareware. Der Kultentwickler aus N64-Zeiten, die jetzt eine lange Zeit sich so auf Kinect-Spiele konzentriert haben, jetzt letztes Jahr dieses Rare Replay, diese Collection von ihren ganzen alten Titeln released haben.
Und wir wissen, Kinect läuft gerade nicht mehr so.
Kinect ist eigentlich durch, ist im Prinzip nur noch so eine Bedienungserweiterung für die Xbox One. Eine ziemlich geile, aber ich kann darauf nicht verzichten. Jedenfalls Sea of Thieves ist ein MMO, also ein Massive Multiplayer Online-Spiel, das aber quasi auf hoher See stattfindet. Hat denselben Stil und so dieselbe Atmosphäre wie Zelda The Wind Waker damals. Also die komplette offene Welt besteht eigentlich nur aus Wasser und aus kleinen Inseln. Die Entwickler haben auch schon gesagt, es gibt keinen großen Social Hub, wie zum Beispiel bei Destiny, dieser Turm, wo alle Spieler sich eben treffen und sich quasi dann ausrüsten können und zusammenfinden können für Abenteuer. Trotzdem musst du aber in Grüppchen spielen. Du hast ein eigenes Schiff, das du auch ausbauen, verbessern kannst. Und auf diesem Schiff kannst du aber nicht komplett alleine agieren. Das heißt, einer übernimmt das Steuer, der andere kümmert sich um die Segel, dass die korrekt gesetzt werden. Wieder ein paar andere übernehmen Kanonen, wenn feindliche Schiffe kommen, damit du die Schiffe dann besiegen kannst. Es gibt auch Leute, die dann unter Deck zum Beispiel Löcher stopfen müssen. Also du hast quasi so als Spieler unendlich viele Holzbalken so quasi in deinem Repertoire. Und sobald du merkst, hier unten in unserem Schiff sind Löcher drin, weil das gegnerische Schiff uns getroffen hat, musst du halt hingehen und einfach permanent stopfen.
Das heißt, das Sinken ist kein, es ist so ein aktiver Prozess.
Das Sinken ist ein aktiver, sehr langsamer Prozess.
Energieleiste, wenn die weg ist, geht mein Schiff unter, sondern ich kann präventiv dagegen arbeiten.
Genau, du kannst dagegen arbeiten. Wie gesagt, wenn du dich halt dann schlecht absprichst und es einfach zu schnell geht, dann wird dein Schiff irgendwann sinken. Das ist dann auch unwiederbringlich. Also zumindest der Sinkprozess. Der geht aber sehr langsam. Das heißt, du hast in der Zeit noch Zeit, die Schätze, die du auf deinen Reisen gesammelt hast, in Sicherheit zu bringen, die tatsächlich dann auch in sogenannten Schatztruhen in dem Schiff verborgen sind. Du kannst also quasi, wenn das Schiff gerade sinkt, noch reintauchen, die Schätze dann quasi rausziehen und die irgendwie in Sicherheit bringen, wobei dich die Gegner aber auch daran hindern können. Aber keine Sorge, wenn das Schiff sinkt, du verlierst das Schiff natürlich nicht. Ist ja auch aufgerüstet. Das Einzige, was du verlieren könntest, sind dann eben Schätze, die du nicht davon rettest, die du nicht birgst. Und ansonsten wacht man wieder auf irgendeiner kleinen Insel auf. Das Schiff steht wieder am Strand und kann es wieder weitergehen.
Aber wir sprechen ja von einem Multiplayer-Spiel. Das heißt, Ich muss mich mit Leuten zusammentun, um auch mein Schiff zu steuern. Weil Das kann ich alleine nicht oder zumindest nur sehr schlecht machen. Ja, weil sonst stehe ich halt am Steuer und die anderen, die jetzt ausgucken oder was auch immer sind oder Die Löcher stopfen.
Genau, jemand kann oben auf dem Adlerhorst sitzen. Leute können das Segel bedienen, andere können die Kanonen bedienen. Da gibt es einige Rollen auf dem Schiff. Andere, die nichts zu tun haben, können auch unter Deck sitzen und rumsaufen oder mit Instrumenten spielen. Weil jeder Charakter hat einfach so sein persönliches Instrument. Und dann kannst du, der eine packt dann das Akkordeon aus, der andere irgendwie eine Flöte und so weiter. Und dann kann man da so ein bisschen rummusizieren. Also Bullshit machen kann man da auf jeden Fall auch.
Was sagst du so? Ersteindruck? So ein typisches Messegame, was super cool aussieht, eine interessante Idee hat, aber Umsetzung schwierig oder glaubst du, sie reicht?
Umsetzung ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen. Man konnte es halt schon anspielen und es sah auch super interessant aus. Die Frage wird halt bei so einem Spiel sein, was ist so das Übergreifende? Also die Entwickler haben schon gesagt, es wird keine große, krasse Story geben. Die Leute sollen sich ihre Geschichten eben selber irgendwie zusammenstellen. Es wird natürlich Quests geben, dass man verborgene Schätze irgendwie suchen soll, dass man auch mal gesunkene Schiffe aufsuchen soll, dass man Kopfgelder aufgetragen bekommt. Hier dienen die Leute, fahren da in dem Bereich rum. Geht mal das Schiff suchen und knallt die mal ab und holt die Sachen von dem Schiff, die geklaut haben von uns. Solche kleinen Aufträge halt, die dich eben auch dazu zwingen, dich mit anderen zusammenzutun, weil du es alleine halt nicht bewältigen kannst. Ist halt die Frage, wie lange bleibt sowas spannend? Das ist eine Frage, die sich bei jedem MMO wieder stellt. Destiny zum Beispiel hat eine Story, Division hat auch eine Story. Beide haben aber so ihre kleinen Problemchen im Endgame. Also man weiß auch noch nicht, wie levelt man bei Sea of Thieves. Also man wird mit Sicherheit sein Schiff leveln können. Man kann es auf jeden Fall ja auch ausrüsten und ausstatten. Aber wie weit das Ganze so in die Tiefe geht, weiß man noch nicht. Also für so eine kleine Demo war es auf jeden Fall ausreichend. Aber so ein Spiel natürlich, damit du die Leute jahrelang fesseln kannst, was auch deren Ziel ist, was die Entwickler gesagt haben, da wird es dann eben daran hängen, was sie quasi so als Entertainment-Möglichkeiten dann noch mit reinbauen in dieses Grundgerüst, was man schon hat.
Microsoft, ersten beiden Titel, erstmal eine klassische Rennspiel-Umsetzung und Sea of Thieves, ein neues Projekt, wo es darum geht, im Multiplayer sozusagen große Piratenabenteuer zu erleben. Mehr zu Microsoft erfahrt ihr gleich. Und nächstes Spiel, was wir gesehen haben, war ein Spiel namens ReCore. Wurde, glaube ich, schon vor 2 Jahren auf der E3 angekündigt.
Es war entweder dieses Jahr neu auf der E3 oder letztes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr sogar. Doch, es war
letztes Jahr. Nee,
einen ganz kurzen Trailer.
Ich meine letztes Jahr.
Kann auch letztes
Jahr
sein.
Ist aber auch eigentlich egal. ReCore, Spiel, wo so das damals für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil da sowas stand wie von den Machern von Metroid Prime, Mega Man und Schieß mich tot.
Ja.
Erstmal,
ein Dude von Metroid Prime ist halt auch dabei. So.
Der die Poster gemacht hat wahrscheinlich oder sowas. nein, wollen wir jetzt nicht hier sagen, aber ReCore an sich ist was für ein Spiel?
Ein Third-Person-Shooter. Man schlüpft in die Rolle von Jule, die so ein bisschen, ich glaube, sieht alles so ein bisschen Star Wars-mäßig aus. Also sie könnte auch so typisch die Schrottsammlerin aus dem neuen Star Wars-Film könnte sie auch sein. Du bist auf dem Planeten Far Eden. Und ich glaube, die Hintergrundstory war halt so ein bisschen, dass dieser Planet jetzt erschlossen werden sollte und bewohnbar gemacht werden sollte, aber irgendwas ist da halt schief gelaufen. Und jetzt musst du halt mal gucken, was geht da ab. Und letzten Endes ballerst du halt da permanent auf Maschinen. Wir haben ja da so eine kurze Demo gezockt, wo man halt so in der Third-Person-Perspektive auf irgendwelche Cyborgs, Androiden ballert. Und unsere,
die auf jeden Fall alle erstmal feindlich gesinnt sind.
Und du selbst kannst verschiedene Schadensarten auf die abgeben. Roter, gelber, blauer und weißer Schaden hatten wir, die man auf dem Steuerkreuz einfach durchwechseln kann. Je nachdem, was die Gegner für eine Farbe haben. Und du hast auch noch einen Begleiter, so einen Roboterhund, den du auch wechseln kannst. Du kannst die Begleiter quasi jederzeit wechseln mit so einer kurzen Cooldown-Zeit. Und die haben auch noch verschiedene Farben und können dann noch so verschiedene Hilfsattacken machen. Oder quasi dir helfen mit Heilattacken.
Und wir haben aber nicht nur die ganze Zeit geballert, sondern dafür sind
die... Ich habe die ganze Zeit geballert, weil ich quasi immer gefailt habe und du bist schon weitergelaufen.
Ich bin ein
bisschen erzähl mir doch mal, was man da noch macht, außer zu ballern, weil ich habe nicht gesehen.
Ja, also Thomas hat sich nicht ganz so geschickt bei dem Spiel angestellt, muss ich an dieser Stelle gestehen. Aber danach ging es noch so ein bisschen weiter. Man ist so ein bisschen in so eine Rätsel, in so ein Rätsellevel gekommen. Und da musste man halt auch die verschiedenen Begleiter einsetzen, um mit den Rätsel zu lösen.
Da konnte man auch so einen Enterhaken noch benutzen, irgendwie, um aus dem Gegner noch irgendwas rauszuziehen, ne?
Genau, du hast sozusagen mit einem dieser Helfer hast du konntest du dich festhalten und der ist irgendwie an so Wänden hochgeflitzt und das musstest du nutzen, um so relativ schnell so Geschicklichkeitsübungen zu machen. Das war gar nicht so ohne, also das war wirklich, da musstest du ziemlich schnell reagieren und am Ende wusste ich zwar, was ich machen musste, ich habe es aber nicht geschafft. Also Schwierigkeitsgrad war gar nicht so ohne.
Wir haben ja jetzt in der Demo nur geschlossene Gebiete gesehen, so Schlauchlevels, aber es wird auf jeden Fall auch eine offene Welt geben, auf so einem wüstenähnlichen Planeten. Der Begleiter kann, soweit ich es gelesen habe, auch noch verbessert werden und aufgelevelt werden. Inwiefern das Spiel jetzt komplett auf RPG-Elemente setzt, weiß ich aber noch nicht. Mhm. Deswegen ist das auch so die Frage, ob das jetzt einfach nur so ein normales Adventure wird, wo man einmal kurz durchläuft und dann ist wieder gut, oder ob das schon so ein bisschen so rollenspielmäßige Ausmaße annimmt.
Ne? Ja. Also ich muss ja sagen, so ein bisschen hat es mich dann aber doch, vielleicht aber auch nur, weil ich diesen Titel im Hinterkopf hatte, so an Metroid Prime erinnert. So was so diese verschiedenen Schadensarten, die du ja, weil die Schadensarten ja benutzen, um die Gegner zu besiegen. Und ich schätze halt auch mal, dass sie wahrscheinlich mit ihrer Waffe oder was auch immer das ist, da vielleicht noch irgendwelche Upgrades kommen und so, die für die Rätsel interessant sind.
So optisch und vom Spielstyle her hast du mich aber auch so ein kleines bisschen an Star Fox Adventures sogar noch erinnert.
Oh, das ist natürlich eine sehr gefährliche...
Ja gut, aber Star Fox Adventures hatte ja ein nettes Gerüst so. Es war halt dann einfach nur auf Dauer zu langweilig, ja. Weil die Kämpfe bestanden ja damals nur aus A-Drücken. Da haben wir ja schon mehr gemacht jetzt hier.
Genau.
Ja, du erfolgreich, ich nicht.
Für mich persönlich aber so ein kleiner Überraschungstitel von der Messe, wo ich aber sagen würde, war nicht so ein klasse Game, was ich auf der Messe super präsentieren kann. Wahrscheinlich auch, weil es halt nicht so diesen großen Bombast liefert.
War aber auf jeden Fall jetzt mal nett zu sehen, was überhaupt passiert bei dem Game, weil das wussten wir ja vorher noch nicht. Ne? War ja klar, es wird eher so eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Schlägt so bei den Xbox One-Exklusivtiteln vielleicht so in die Kerbe von Sunset Overdrive. Und ich glaube, genau so kann man es auch am besten beschreiben, weil ein ähnliches Spiel war Overdrive auch schon. Mhm. Jüngere Zielgruppe, alles relativ knallig. Eine weibliche Heldin jetzt dabei. Du hast noch ein Haustier, was du immer mitschleppst. Und halt einfach viel ballern. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich bin jetzt gehypter als vorher.
Okay, kommt aber auf jeden Fall auch noch dieses Jahr raus, ne?
Bin ich mir gerade unsicher, ehrlich gesagt. Oktober? Ich glaube Oktober, ja. Stimmt, Scalebound war das, was erst nächstes Jahr rauskommt, das verschoben wurde. Genau, ja, dann kommt Rico auf jeden Fall noch diesen Herbst auf jeden Fall noch raus.
Sind wir beim nächsten Microsoft-Titel. Scalebound, auch eine neue IP.
Fühlt aber schon seit 8 E3s angekündigt, so, ne?
Ja,
seit
genau.
Seit 2 oder 3 mindestens.
Und ja, da sind wir auch wieder dabei, japanischer Titel, deshalb auch wahrscheinlich ein bisschen längere Vorlaufzeit, aber auch exklusiv für die One?
Exklusiv für die One, wird aber, so wie es aussieht, auch für den PC kommen und auch dann bei Xbox Play Anywhere an den Start gehen. Die Entwicklerlegende Hideki Kamiya war sogar auf der Messe zu Gast und hat quasi den Titel dann auch da vorgestellt. Das ist der hier von Platinum Games, der anderem auch früher mal an Okami beteiligt war, der bei Capcom gearbeitet hat. Resident Evil 2 hat er gemacht und Beautiful Joe.
Gerade Platinum Games, Okami, viel Action, Bayonetta, Vanquish.
Genau, ist ein Edelstudio auf jeden Fall, ja. Deswegen habe ich da auch relativ große Hoffnungen in Scalebound. Und jetzt hat man auch mal ein bisschen mehr vom Gameplay gesehen. In den letzten Jahren ja auch nur so kurze Sequenzen, wo einer ein bisschen rumgelaufen ist. In einer relativ billig aussehenden Umgebung. Das hat mich so ein bisschen an Xenoblade erinnert. Jetzt haben sie mal ein bisschen das Kampfsystem erklärt. Und zwar geht es ja darum, dass du mit dem Titelhelden, diesem Drew, und seinem Drachen, dem Tuban, halt so verwandelt bist quasi. Die beiden sind quasi so ein bisschen ein Wesen, agieren zwar autonom, aber gehören auf jeden Fall so im Kopf so mental irgendwie zusammen. Und jetzt wurde mal eine Kampfszene gezeigt, die quasi aber am Boden stattfand. Bisher haben wir ja den Drachen immer nur in der Luft gesehen, während Drew auf ihm geritten ist. Und jetzt hast du am Boden halt gesehen, dass du mit dem Drew, mit der Hauptfigur, mit der Person kämpfen kannst und dein Drache dir aber hilft. Und der Gegner war irgendwie so ein riesengroßer Pavian, der ungefähr so groß war wie unser Drache. Und dann haben die in dieser Demo das Dragon Link Feature vorgestellt. Und Dragon Link heißt halt, wenn du dann sowas auflädst, wie so in so die Spezialfähigkeit, die Super in Destiny zum Beispiel, brauchst du ein bisschen Aufladephase, musst ein bisschen Punkte
sammeln. Musst wahrscheinlich dafür genau irgendwelche Kombos.
Musst ein bisschen kämpfen selber gegen das Riesenvieh. Genau, und dann kannst du es aufladen und dann hält er halt so seine Faust so ganz heroisch nach vorne und lädt quasi so seinen Handschuh auf. Und dadurch geht dann die Kontrolle von dir als Spieler auf den Drachen über, den vorher die CPU halt so ein bisschen gesteuert hat. Und dann kannst du mit dem Drachen halt so Spezialfähigkeiten auf diesen Pavian machen, den zum Beispiel irgendwie stunnen mit so einer Spezialattacke. Dann geht die Kontrolle wieder über auf dich als Drew, als den normalen Spieler. Und dann kannst du ihm quasi dann, konnte man dem Drachen, dem Pavian, der wie auf den Boden gefallen ist, konnte man dann so den finalen Todesstoß irgendwie geben.
Ja.
Und das wollen die scheinbar sogar in einem Multiplayer doch sehr noch sehr taktisch ausbauen, sodass du halt immer zu deinen Kollegen sagen musst, gib mir mal bitte Deckung. In dem Moment, wo du den Dragon Link machst, ist deine Figur ja erstmal hilflos. Steht da rum und hält die Faust da oben und kann angegriffen werden.
Kumpel, das heißt, wir haben auch einen Multiplayer-Part.
Es wird auf jeden Fall einen Multiplayer geben. Ich glaube zu viert maximal und kannst, glaube ich, sogar auch gegen andere Spieler dann kämpfen mit den Drachen. Das wurde jetzt noch nicht so im Detail gezeigt. Was sie aber noch gezeigt haben, ist, dass du diese Drachen natürlich auch aufleveln kannst. Und zwar gibt es verschiedene Typen. In der Vorstellung war die Rede von dem normalen Flugdrachen halt, der dafür schwach am Boden ist und auch nicht so krass angriffsstark ist. Dann noch so einen typischen Tank, einen typischen superstarken Drachen, der auf vier Beinen läuft. Und noch einen Zweibeiner, der so ein bisschen aussieht wie ein T-Rex, aber auch nicht so mega stark ist. Und die haben jeweils fünf Körperbereiche, in denen du sie halt mit Rüstungsteilen aufpimpen kannst. Und es gibt zwei verschiedene Rüstungsteile. Es gibt dann die eine Art, die halt dann dauerhaft bleibt, die auch so scheinbar die DNA von dem Drachen verändern soll. Also nicht nur, dass er sie optisch verändert, sondern dass er zum Beispiel viel stärkere Feuerattacken bekommt, wenn du ihm jetzt starke Arme gibst. Wenn du ihm aber einen starken Schwanz zum Beispiel gibst, dann hat er auch dazu noch starke Eisattacken. Und abgesehen davon kannst du ihm halt auch noch so Rüstungsteile geben, die halt auch selber Schaden nehmen, die du reparieren musst oder die du austauschen musst. Und so kannst du quasi das Vieh in erster Linie leveln, scheinbar auch in erster Linie vor deinem Charakter, der quasi dann gleich bleiben wird. Ja, sah auf jeden Fall jetzt spannend aus. Ist natürlich immer noch nicht so mega viel im Detail und wie tief das dann irgendwann sein wird, wollten sie auch nicht sagen. Aber Januar, glaube ich, sollte jetzt kommen. Mhm. Finde ich auch fast ein bisschen früh. Ich glaube, es wird noch ein bisschen verschoben, weil man hat noch zu wenig gesehen. Sieht aber auf jeden Fall spannend aus.
Scalebound, also mit seinem geschuppten Companion und Freunden im Multiplayer losziehen und dicke Monster verkloppen. So eine Mischung aus Monster Hunter und vielleicht auch so ein bisschen Devil May Cry auf dem Boden als Figur.
Ja, ich überlege gerade, wie man das mit den Monstern am besten noch vergleichen kann, die man da kontrolliert. Vielleicht auch noch so ein bisschen Dragon's Dogma mit drin. Mhm.
Ja, geht auch in die Richtung.
Ja.
Und ReCore, also zwei neue IPs, die Microsoft bzw. Xbox gezeigt hat auf der Gamescom. Wir kommen gleich noch zu ein paar kleineren Titeln, denn ID at Xbox, also die Indie-Game-Szene, wird bzw. wurde auch auf der Gamescom bedient. ID at Xbox, das ist ja so Microsofts...
Indie-Game-Department.
Genau, aber Microsofts Name für Indie-Games.
Genau, so das Label bei denen, richtig, ja.
Gibt's dem einen schicken Namen und dann hört es sich auf einmal auch gut an. Was gab's da zu sehen?
Es gab endlich mal wieder Cuphead zu sehen, was auch schon seit vorletzter E3 angekündigt ist.
Das ist dieses Disney-ähnliche Spiel, ne?
Ja, dieser Disney-ähnliche 2D-Plattformer, der so ein bisschen aussieht wie die uralten Disney-Filme aus den 40er Jahren etwa. Gibt's natürlich jetzt hier auch in Farbe, nicht nur in Schwarz-Weiß, aber der hat halt auch so die Optik jetzt noch von damals, so eine ganz verschwommene Optik, wie über so eine Filmrolle gezogen, ein bisschen flimmernd, aber trotzdem noch relativ angenehm. Man durfte auch im Zweispieler-Modus spielen, ist so ganz klassisch wie in so alten 2D-Jump'n'Runs, gab's noch so eine kleine Oberwelt, wo man dann von dem einen Punkt zum nächsten laufen konnte, wie bei Mario World damals, und die Level anwählen konnte. Oh meine Herren, das Spiel war bockschwer.
Mhm.
Also wieder so ein Titel, ganz klassisch, wo ich verreckt bin ganz früh im Level und der Kollege Dominik, der dabei war, nicht mehr Controller ist, der das Spiel dann natürlich zu Ende spielen musste alleine, aber gut, dass der so talentiert ist. ich war so ein klein bisschen dann doch enttäuscht von der Vielfalt im Game, weil du bist eigentlich nur rumgerannt und hast geballert, weil deine Cuphead-Figur kann aus dem Finger schießen.
Geballert, okay.
Also man konnte auch mit also auf dem Kopf springen.
Also eher so eine Art Metroid oder so eine Art Castlevania-Stil. Auch mit so, ja,
Der Stil war schon ganz klar 2D-Jump'n'Run. Vielleicht so eher wie diese DuckTales-Spiele und diese Mickey-Spiele, die 2D jetzt vor kurzem auch, vor ein paar Jahren rauskamen.
Vorhin nochmal remastert worden, genau.
Genau, dieses typische DuckTales 2D-Ding. Sowas war das eher. Aber wirklich bockschwer und nur schießen und dann doch auch irgendwie ein bisschen eintönig, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Wir haben jetzt nur so 2 Level gespielt, aber mein Hype-Level ist ein bisschen abgesunken jetzt.
War nämlich damals alleine wegen der Optik schon so ein Ding, ja, wo die Leute, boah, da will ich unbedingt mehr sehen.
Ich dachte, es wird ein bisschen rätsellastiger, so genau wie Ori zum Beispiel. Mhm.
Ja, okay.
War es bisher noch nicht, aber kann ja noch kommen. Aber
was ja eher so ein klassischer Metroidvania-Titel
genau.
Ist, Ori and the Blind Forest. Jetzt, du hast 2 Spielermodus angesprochen. Heißt, dass wir haben, wie bei Mario Brothers, bei den New Mario Brothers, dass wir uns eher behindern als 2 Spieler oder eher zusammenspielen? Weil ich meine, bei den New Mario
Brothers... Also wir haben uns da nicht behindert. Also du konntest... Du bist auf demselben Screen, hast nicht irgendwie so eine eigene Sicht, läufst auf demselben Bildschirm rum, beide können für sich rumballern. Also du behinderst höchstens optisch, aber man kann
nicht auf den anderen drauf oder so.
Nee, also man konnte sich auf jeden Fall nicht irgendwie da in die Quere kommen.
Mhm. Okay.
Von daher.
Also Cuphead eher so ein bisschen abgeflaut. Sieht wahrscheinlich immer noch hübsch aus, aber...
Sieht immer noch hübsch aus. Genau, kommt drauf an. Ich glaube, man sollte es jetzt nicht auf dem krass großesten Fernseher spielen, weil dann wird das mit der Optik vielleicht doch ein bisschen anstrengend auf Dauer.
Mhm. Dann haben wir noch was, um zum nächsten Titel zu kommen, von einem deutschen Entwickler, Everspace, vom Hamburger Entwickler Rockfish Games. Was ging da?
Ist ein gutes, altes, klassisches Space-Shoot'em-up, wenn man es einfach mal so von der Optik betrachten will, wie die alten Star Wars Rogue Squadron-Spiele. Auch ein bisschen wie Light at Wars, nur halt super realistische Optik. Du wurdest halt sofort aus dem Hangar irgendwie rausgeschossen ins All, in so eine typische Dogfight-Sequenz, wie sie genauso auch in Rogue Squadron über den Planeten Endor hätte stattfinden können. Super viele Asteroiden, auch super viele Gegner. Konntest natürlich zwischen der Cockpit-Perspektive und dieser Third-Person-Ansicht hin und her wechseln. Eine relativ komplizierte Steuerung so am Anfang, auch die es nicht so eingängig war wie bei anderen Shootern, die aber dann, als ich dann ein bisschen länger gespielt hatte, dann doch auch relativ deep war. Also man kam sehr gut rein und konnte das Schiff auf sehr viele verschiedene Weisen manövrieren. Und als ich dann irgendwann mal im Hangar war, konntest du auch super viel noch einstellen. Also das war auch ein kleines bisschen so wie Elite Dangerous.
Mhm. Und also vertikal oder horizontal?
Wie weit?
Also laufen wir jetzt, kommen wir von unten und die Gegner kommen von oben oder geht's von links nach rechts?
Das war komplett im dreidimensionalen Raum.
Ach, dreidimensional?
Ja, das war so ein dreidimensionales Ding.
So,
das
also
war
gar nicht so
auch kein 2D-Spiel, das war wirklich, okay. Das war High-End auf jeden Fall aus. Genau. Es war im Prinzip jetzt so ein bisschen das, was ich mir für Star Wars Battlefront für die Flugmission gewünscht hatte. Also es gab jetzt nicht eine große Missionsstruktur und irgendwelche Aufträge in der Demo, aber allein mal diese Dogfight-Sequenzen da auszuprobieren, das hat so viel mehr Spaß gemacht als bei Battlefront, wo du ja im Prinzip echt einfach nur noch A drücken musst. Und
also gar nicht groß
der Rest passiert
viele
alleine.
Gegner wegballern, so, sondern wie in diesen Shootern, sondern halt eher, also wie in diesen Twin-Stick-Shootern, sondern eher einzelne Gegner, die wir da irgendwie jagen müssen mit unserem Raumschiff.
Auch öfter mal Asteroiden freischießen, weil sie dir im Weg rumschwirren. Dein Flugzeug ist nicht so mega dynamisch, das heißt, es ist schon eher so ein Bolide, so ein sperriger Bolide. Das heißt, du musst schon ein bisschen gucken, wie du fliegst. Und wenn du dich mal ein bisschen verfliegst, hat es auf jeden Fall auch sofort Konsequenzen. Ich war überrascht von dem Spiel, hatte ich noch nie was gehört. Das ist aber wohl schon seit einiger Zeit, gibt es da schon eine Beta für den PC. Jetzt kommt am 14. September die Early Access auf Steam und gleichzeitig auch diese Preview-Version auf Xbox One und PC. Also es wird auch ein Play-Anywhere-Titel und soll dann Anfang nächsten Jahres irgendwann fertiggestellt werden. Aber kaufen kann man es dann ab September schon.
Hm. Sind wir dann jetzt eher, du hast angesprochen, ist es jetzt eher sowas Arcadiges oder...
Eher simulationslastig.
Eher simulationslastig.
Ja, schon ein bisschen tiefer. Jetzt nicht super krass, aber schon ein bisschen tiefer. Und allein so dieser Screen, der gezeigt hat, auf welche Art und Weise man dieses Raumschiff überall aufpimpen kann, auch noch Teile kaufen kann und so weiter und so fort, das hat mir auf jeden Fall dann schon so einen kleinen Ausblick gegeben, dass da noch ein bisschen mehr kommen könnte als einfach nur ein paar Dogfights.
Mhm. Space Adventure, Jump'n'Run, du hast noch einen dritten Titel bei den Indie-Games bei Xbox gezockt. Was gab's da noch?
Genau, Raiders of the Broken Planet hieß das. Habe ich auch vorher noch nie was von gehört. Ist das neue Game von den Machern von Castlevania Lord of Shadow, die quasi Castlevania in 3D neu aufgelegt haben.
Ja.
Mercury Steam heißen die. Raiders of the Broken Planet wird ein Third-Person-Action-Spiel. Spielt auch auf so einem Wüstenplaneten, auf dem die ganzen Verbrecher irgendwie abgeschoben wurden von der Erde und die das da unter sich so eine eigene Hierarchie aufmachen. Hierarchie. Wenn ich Hierarchie sage, dann bekomme ich immer von der Freundin immer eine Backpfeife, die auch beim Radio arbeitet.
Zu Recht.
Raiders of the Broken Planet ist eine innovative Mischung hier aus Shooter, Brawler und Stealth. Also du rennst auch in Third Person rum, kannst ballern, kannst dich auch kloppen. Aber wenn Gegner auftauchen und es gibt zum Beispiel Hindernisse im Weg, dann wirst du quasi erstmal dazu angehalten, dich hinter einem Hindernis zu verstecken. Und diese Stück für Stück auszuschalten. Und da konnte man in der Demo auch so noch so ein paar andere Funktionen ausprobieren, so dass man sich quasi, du hast dann deine Figur hinter so einer Kiste versteckt, so dass die auch nicht gefunden werden konnte, und konntest dann mit so einer Art kleinen Drohne, die konntest du dann fliegen, die konntest du dann irgendwie so an die Wand setzen, damit diese Drohne dir quasi zeigt, wo die Gegner jetzt genau langlaufen, wenn du keinen Blick rein hattest. War auch so ein bisschen
so eine Art Wallhack.
Ja, genau, so ein bisschen Metal Gear Solid-mäßig alles. In der Szene war es jetzt dann auch sehr unklug, wenn man einfach reingelaufen wäre und sich versucht hätte zu prügeln, denn als die Gegner dann irgendwann Waffen bekommen haben, gab es da gar keine Chance mehr. War so ein kleines Tutorial-Level, sah aber ganz nett aus.
Erinnert mich jetzt, so wie du es erzählst, so ein bisschen an die Chronicles of Riddick-Spiele.
Die habe ich nie gespielt, leider.
So Sci-Fi, so ein bisschen echt Endzeit, mit so Brawler, Stealth, aber auch so Shooter-Elementen.
Genau, alles mit drin, richtig.
Ja.
Interessanterweise läuft da aktuell auch die Beta-Anmeldung, also man kann das mal ausprobieren. Kommt erst nächstes Jahr, auch noch für nicht nur für Xbox One und PC, sondern auch für die PS4. Und es gibt auch noch separiert zwischen Singleplayer, der im Episodenformat erscheint, was auch gerade voll im Trend ist. Und es geht aber quasi auch, gibt aber auch einen Vierplayer-Modus, scheinbar auch im Koop.
Ja. Aber das Ding, wie gesagt, für mehrere, nicht nur exklusiv für die Xbox One, sondern für mehrere Plattformen. Beta-Anmeldung läuft also gerade. Wer also mal reinschauen will, Raiders of the Broken Planet. Wie sieht es bei den anderen beiden Titeln aus? Sind die Xbox One exklusiv oder kommen die auch auf anderen Plattformen?
Also Everspace eben auch für den PC. Von Cuphead habe ich jetzt noch nichts gehört, dass es für die PlayStation 4 kommen soll. Von daher.
Dein Fazit zu Microsoft, zu Xbox, jetzt so fürs letzte Jahresdrittel sozusagen und fürs kommende Jahr?
Sehr spannend, weil der Xbox ja auch mal so ein bisschen nachgesagt wird, sie hätte keine Exklusivtitel. Und klar, man muss, kann man natürlich so sehen, ein bisschen schneidet sich Microsoft ins eigene Fleisch, wenn alles auf den PC kommt, weil gerade in Deutschland hat jeder einen PC. Wenn du ein bisschen aufrüstest, kannst du damit auch zocken. Klar, hier ist natürlich dann alles an Windows 10 gebunden, aber letzten Endes ReCore, Scalebound, jetzt hast du noch Forza Horizon 3. Ich finde, das ist schon ein starkes Line-Up. Vier große Dinger. Gut, drei von denen, die jetzt im Herbst halt noch rauskommen. Die ID-Titel sahen auch sehr gut aus. Da kam ja unter anderem auch noch Oceanhorn, dieser Zelda-Klon, der vorher auch schon für iOS erschienen ist und mittlerweile auch für den PC. Der kommt jetzt auch noch als ID at Xbox-Titel. Monster Boy, falls du das davon mal gehört hattest, ist auch eine Neuauflage von so einem ganz klassischen Jump'n'Run, was vor 20 Jahren irgendwann mal erschienen ist. Also die haben schon einiges in der Pipeline.
Ja. Und natürlich die großen Titel, die wir jetzt gar nicht nochmal extra angesprochen haben, mit Gears of War 4, die ja auch schon kurz vor der Tür stehen sozusagen.
Dead Rising 4 kommt auch, inklusive Remakes der alten Titel.
Ja. Also Xbox gar nicht so schlecht aufgestellt. Und ja, wenn wir es so sehen, Thomas, du hast gerade schon gesagt, alles sehr viel auch auf dieses Play Anywhere, mit jeder Plattform, Xbox One und Windows 10. Zum Teil auch, wenn man es kauft digital, kriegt man die andere Version dazu.
Genau.
Microsoft macht halt jetzt wirklich und sagt ganz offen, Xbox One und PC gehen Hand in Hand.
Sollen so ein bisschen Hand in Hand gehen, genau. Was sicherlich auch daran liegt, dass man halt Windows 10 jetzt noch weiter pushen will, jetzt wo diese Gratisphase abgelaufen ist. Dass es halt einen Grund gibt, sich das zu holen, weil du eben auf dem alten Windows die Sachen nicht spielen kannst. Hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt, für mich schwächt das ein bisschen die Stellung der Xbox One. Wenn Leute sagen, welche Konsole soll ich mir kaufen, dann würde ich mir dann natürlich eher die andere holen, wenn ich eh einen PC daheim habe und die Sachen, die exklusiv bei Xbox und PC kommen, auch für den PC holen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt beides hat, ist es super klassisch. Ich zocke hier auf der Xbox One und wenn ich zu meinen Eltern fahre und Bock habe zu spielen, werfe ich einen Rechner an.
Ist halt auch eine gute Sache. Auf der anderen Seite hast du ja auch mittlerweile, gehen die Leute ja auch von den großen, hardware-hungrigen PCs weg, weil sie nur noch einen Laptop haben oder nur noch ein Tablet sozusagen.
Ja, wobei gut, die Rechenpower brauchen sie natürlich trotzdem.
Ja, genau. Ja,
also
das heißt, also die
das sind ja noch keine
großen
Spiele, die komplett per Stream laufen und quasi auf Microsofts Rechnern bleiben.
Du brauchst schon einen PC, der auch einiges
PC brauchst du auf jeden
leistet.
Fall, ja.
Ne?
Ja. www.kölncampus.com